Ich bin auch Rechtsverteidiger.
Stimmt. Ey, ja. Ich sag ganz ehrlich, ich stand ja tatsächlich nur einmal mit dir auf dem Feld bei der Autoren-Nationalmannschaft, aber ich kann sagen, du hast einen sehr, sehr schönen Diago drauf auf deinem rechten Fuß. Also wenn du von rechts den Diago nach links schlägst, den kann kaum einer so gut wie du. Also eigentlich müsstest du bei uns in die Ingrid-Elf der Woche.
Ich bin die Ingrid der Woche, hinten rechts.
Ihr merkt schon, wir sind auf der Suche nach Ingrid der Woche und vor allen Dingen sind wir auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger.
Das ist richtig.
Und das wird uns natürlich jetzt prägen in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde bei Fußball MML Königsklasse, präsentiert von Indeed. Und damit begrüßen wir euch natürlich sehr herzlich und wir, das sind an dieser Stelle wie immer Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich wieder sehr hier zu sein, hallo.
Lukas Vogelsang.
Ich sage es mit den Worten von Micky Beisenherz aus Australien. Hallo.
Ja.
Und Mike Nöcker.
Und Mike Nöcker, so ist es, ganz genau. Und wir alle sind natürlich noch immer ein bisschen sozusagen, wie soll ich sagen, emotional verkatert von diesem achten Spieltag in der Ligaphase.
Tor, Tor, Tor in Europa. Und uns fehlt ja nicht nur Stand jetzt ein Rechtsverteidiger, sondern uns fehlen auch noch die Worte für das, was im Estadio de la Luz passiert ist. In der Nachspielzeit Benfica Lissabon gegen Real Madrid. Aber wir werden die Wörter, die Worte dazu finden, und dann später das alles in wunderbare Sätze kleiden. Aber beginnen wir doch erstmal mit Tristesse.
Im Herzen von Europa. Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur 0-2. Die Eintracht beendet damit ihre Champions-League-Reise natürlich mit einer Niederlage gegen die Spurs. Und natürlich musste der Ex-Frankfurter Kolo Muani die Spurs auf die Siegerstraße schießen. Die Hessen schließen die Ligaphase damit ziemlich enttäuschend auf dem viertletzten Tabellenplatz ab. Die Eintracht ist damit übrigens seit 7 Pflichtspielen sieglos. Oder wie man bei Eintracht Frankfurt sagen könnte, Champions League pfui. Bundesliga, pfui.
Naja, also immerhin keine 3 Gegentore, das würde ich sagen.
Das ist natürlich richtig. Ein Aufwärtstrend ist deutlich zu erkennen.
Es ist schon sehr, sehr lustig, wenn man sich diese Startelf mal angeschaut hat von Eintracht Frankfurt. Man kann nur eine Personalie sagen und dann weiß man, was gerade im Argen liegt bei der Eintracht. Mario Götze hat im Doppelsturm gespielt.
Mit Ansgar Knauf. Also da ist gerade wenig Sturmpower, aber sagen wir mal, es war ja ein Spiel, in dem sie wenig verlieren konnten, weil schon alles verloren war, aber es ist auch ein unrühmliches Ende, dem ein Anfang innewohnt, weil es ist ja wahrscheinlich auch das letzte Spiel vielleicht das vorletzte Spiel der Interimslösung in Frankfurt und es gibt einen neuen Trainer und das ist die eigentliche Geschichte. Eintracht Frankfurt hat einen neuen Trainer gefunden, Markus Krösche hat einen neuen Trainer gefunden oder wie es der Kicker schreibt, Krösche verblüfft mit der Trainerwahl. Es ist Albert Riera, ein Spanier, der im Moment noch in Slowenien angestellt ist beim dortigen Spitzenreiter NK Celje.
Das ist richtig. Wir haben schon über ihn gesprochen im Daily und Mike fasste diese Trainerpersonalie wie folgt zusammen. Es gibt jetzt bald Fuego in Frankfurt, denn es äußerten sich ja auch einige Trainerkollegen von Riera und ich sag mal so, die Worte waren gelinde gesagt nicht ganz so nett, sie haben ihn als sehr, sehr respektlos bezeichnet und als einen Menschen, der
Frankfurter so mit, Jung also.
So mit Bescheidenheit so gar nichts am Hut hat und ich muss sagen, ich habe auch ein jetzt schon sehr, sehr ausgeprägtes Störgefühl, was ihn angeht, also ja, es geistern ja jetzt auch so Snippets von seinen Ansprachen durch das Internet. Da hätte ich auch Lust zu spielen direkt, das gebe ich zu. Also diese emotionale Drüse, die vielleicht ein bisschen vertrocknet war nach Dino Topmöller, die würde er auf jeden Fall wieder aufkriegen. Aber ob er sportlich zur Eintracht passt, da habe ich meine großen, großen Zweifel. Sein Mentor soll ja wohl Guardiola sein. Er ist sehr, sehr eng verbunden auch mit Mikel Arteta. Also auch die Spielphilosophie, er will im 4-3-3 spielen, spanische Ballbesitzschule. Und dann denkt euch das mal auf Eintracht Frankfurt, die keinen Sechser im Kader haben und die seit Jahren und auch ihre erfolgreichste Zeit eigentlich immer in einem 3-5-2 wir kontern sehr, sehr stark Modell gedacht haben. Und da jetzt mitten in der Saison einen radikalen Spielstilwechsel zu vollziehen mit einem Trainer, der bisher auf internationalem Top-Niveau noch nicht trainiert hat, das halte ich doch auch für sehr, sehr risikobehaftet.
Also erstmal glaube ich, dass es ein klares Zeichen ist, die Saison irgendwie austrudeln zu lassen. Man hofft, dass man irgendwo im Mittelfeld landet und dann baut man im Sommer sich einen neuen Kader rund um diesen Trainer und dessen Spielphilosophie. Aber ich finde, die Personalie, und wir sollten uns damit auch nicht zu lange aufhalten, aber es macht extrem viel auf. Du sagst ja auch, Vorbild ist Guardiola. Er will einen offensiven Spielstil pflegen. Gleichzeitig ist er jemand, der sich im Zweifel vor die Mannschaft stellt oder ins mediale Streufeuer, um Druck von der Mannschaft zu nehmen. Das klingt wiederum sehr nach Mourinho. Und dann hat der Kicker ihn beschrieben als charismatischen und autoritären Trainer. Und das ist ja dann im Grunde zumindest, was die Aura angeht, eine Rückbesinnung auf Niko Kovac.
Das stimmt schon. Und vor allen Dingen, wenn wir wissen, dass auch so ein bisschen, und so wirkte auch das Spiel dann gestern wieder, wenn man so ein bisschen durch die einzelnen Reihen bei der Eintracht gegangen ist, es wirkt alles wie so ein Business Case zusammengestellt. Wir haben darüber ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon hier gesprochen, dass so ein bisschen viel auf Tafelsilber geguckt worden ist, wen wir da so verpflichten, wen können wir mit Wiederverkaufswert irgendwie ins Ausland transferieren, aber so dieses Herz, diese Seele, diese Identifikationsfiguren, das reicht halt nicht, wenn das nur Johnny Burkhardt ist, der ja auch jetzt schon lange verletzt ist, sondern du brauchst halt Ersatz für einen Kevin Trapp, du brauchst auch Ersatz für Omar Marmoush, der ja auch einen riesen Stellenwert in der Kabine hatte, und Timothy Chandler, diese, also ihn in Ehren, aber er spielt halt auch gar nicht mehr. Also er ist vielleicht noch eine Rolle auf dem Trainingsgelände, aber auf dem Platz halt nicht mehr. Und dann kann natürlich ein solcher Trainer, der sich schützend vor seine Mannschaft stellt, sehr emotional ist, eben diese Identifikationsfigur vielleicht sein kann auf der Trainerbank, schon der Eintracht etwas geben, was sie gerade nicht haben. Aber ich habe trotzdem Fragezeichen hinter der Art und Weise des Spielens.
Ja, ich zitiere hinten raus nochmal den Kicker von heute. Sie nennen ihn natürlich in Kickersprache einen Heißsporn. Und wie du gesagt hast, dieser Heißsporn soll die Eintracht in erster Linie wieder anzünden. Ich glaube, darum geht's. Und das kann ja nach diesen blutleeren Auftritten in der Champions League gar nicht so schlecht sein.
Ich wollte gerade sagen, also die Tatsache, dass wir überhaupt jetzt über den neuen Trainer nach einem Champions-League-Spiel sprechen, zeigt ja auch, wie wenig Eintracht Frankfurt Spuren hinterlassen hat in dieser Champions-League-Saison. Das war in den meisten Fällen blutleer, 6 Niederlagen in 8 Spielen. Das sagt, glaube ich, alles. Insofern sang- und klanglos, um im Kickersprech zu bleiben, ausgeschieden.
Ja, weil total die europäische leider, Eintracht natürlich auch uns große Festtage in der Europa League beschert hat, und man hatte gehofft, dass sie es, vor allen Dingen nach diesen 5 Toren gegen Galatasaray ganz am Anfang, hat man gedacht, aha, ne, die Eintracht funktioniert auch in der Champions League. Das war aber leider, jetzt bevor der Heißsprung kommt, nur ein Strohfeuer.
Die deutsche Brille. Schauen wir mal auf ein Team, das gewonnen hat, nämlich Bayer Leverkusen gegen den FC Villarreal. Geschafft, möchte man sagen. Leverkusen hat nämlich mit einem deutlichen Sieg gegen die Spanier den Einzug in die Playoffs eingetütet. Malik Tillmann, der aktuell eigentlich in einem kleinen Formtief steckt, ebnete mit einem Doppelpack noch in der ersten Hälfte den Weg zum Sieg. Und ich würde mal sagen, Auftrag gehabt, Auftrag erfüllt.
Ja, aber vor allen Dingen auch Villarreal. 8 Wechsel im Vergleich zur Startelf im letzten Ligaspiel. Das war wirklich eine B-Elf, die da aufgelaufen ist. Die sind ja schon ausgeschieden gewesen. Also das war tatsächlich ja gefundenes Fressen dann für Bayer Leverkusen. Aber trotzdem, ich finde, wenn man sich diese Leverkusener Elf anschaut, gerade jetzt auch mit diesem neu zusammengestellten spanischen Mittelfeld, mit Vázquez, Grimaldo, Garcia, das ist nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn jetzt die Sechserposition auch wieder besetzt ist, ne, mit Fernandes, der da ist. Das heißt, Masa kann einen vorrücken auf dieser Halbzehnerposition. Ich finde, das hört sich eigentlich alles richtig, richtig gut an. Auch Tapsoba wurde eingewechselt, hat jetzt zwar nur eine Minute gespielt, aber er ist ja auch ein unglaublicher Stabilisator, gerade gegen gegnerisches Pressing. Also ich finde, diese erste Elf von Leverkusen liest sich richtig, richtig gut.
Lena spricht mir ja aus der Seele. Ich habe mir heute Morgen an meinen Kicker Notizen gemacht. Hier steht: Kasper Hürmann hat seine Startelf gefunden, gegen Villarreal spielte Bayers Top 11 plus Tabsoba. Und man hat so das Gefühl, während Villarreal mit der B11 angetreten ist, ist Leverkusen endlich mal wieder mit der absoluten A11 angetreten. Das kann auch die Mannschaft jetzt für die Playoffs sein. Das kann die Mannschaft für die Bundesliga sein. Das Mittelfeld ist extrem stark. Du hast es ja schon gesagt. Vor allen Dingen mit Vázquez dann auch jetzt endlich als dem Neuzugang, der ohnehin sein sollte. Patrick Schick ist vorne. Maser dann auf der Zehnerposition. Also das macht richtig Spaß. Und das ist auch das Leverkusen, dass ich mir so ein bisschen erhofft hatte unter Hülmann mit dem Kader. Das ist so ein bisschen die Mannschaft, mit der er auch spielen sollte. Und Malik Tillmann, ja, der war in einem Formtief, aber der hat sich jetzt mit 2 Toren zurückgemeldet oder ich würde sogar sagen angemeldet. Also er ist jetzt da, er hat ein bisschen gebraucht, der hat ein halbes Jahr gebraucht seit dem Sommer. Der ist jetzt da, der kann endlich auch der Zehner sein, den sich Bayer Leverkusen, den sich Simon Rolf ist da gewünscht hat. Also das war ein Riesenschritt nach vorne in so einem kleinen Spiel, das man gewinnen musste.
Ist ja auch eine richtige Auf- und Ab-Saison, ne? Bislang durch Leverkusen irgendwie schwach gestartet, dann ging es irgendwie ein bisschen besser, dann kam wieder eine kleine Krise, jetzt war es wieder überzeugend. Also man, trotz allem weiß man ja noch nicht so richtig, was eigentlich drin ist in dieser Saison, ne?
Ja, aber das ist ja auch normal, ne? Also wenn du diesen riesen Umbruch hast, ne? Und dann auch die ständigen Verletzungen, Schick immer wieder verletzt, Tabsoba dann verletzt, dann Palacios als wahnsinniger Stabilisator auf der Sechserposition verletzt gewesen. Also da bricht dir dann halt auch immer wieder was weg und dafür ist das Fundament dann noch nicht fest genug. Aber jetzt so langsam, auch wenn wir darauf gucken, wen sie da noch einwechseln konnten, also Kofane, Palacios, ich habe ihn angesprochen, Poku, das sind ja auch alles Spieler, die dann halt noch gerade Kofane und Poku auch noch mal Tiefe geben können. Also so langsam, wenn alle beisammen sind, hat Simon Rolf es da im Sommer gute Arbeit geleistet. Vor allen Dingen, wenn man sieht, zum Beispiel Maser und Kofane, das waren ja richtige Schnäppchen. Die sind ja beide unter 20 Millionen Euro gewesen. Der Druck bei Tillmann war ein bisschen höher. Der hat halt 35 Millionen Euro gekostet, ne? Also sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass er jetzt angefangen hat zu treffen. Aber Mike, ich glaube, das ist die Begründung, warum diese Saison so schwankend ist.
Ich glaube, du brauchst auch Zeit und das wissen sie auch nach so einem halbe Milliarde XXL-Umbruch im Sommer. Kannst du nicht erwarten, dass das erste halbe Jahr ruckelfrei über die Bühne geht. Jetzt haben sie sich gefunden. Es war jetzt auch dankbar, gegen Villarreal zu spielen, die ja, wie Lena gesagt hat, ja schon ausgeschieden waren. Das ist jetzt wirklich der eine Schritt nach vorne, den die Mannschaft auch braucht. Was nicht heißt, dass es in 2 Wochen nicht den nächsten Rückschlag geben kann. Aber ich glaube, Bayer Leverkusen baut sich da gerade eine Mannschaft zusammen, die auf Sicht, und da meine ich im nächsten Jahr oder in 2 Jahren, auch wieder um Titel spielen kann.
Übrigens, am Wochenende in der Bundesliga geht es zu Eintracht Frankfurt. Also das wird dann auch also ein spannendes Duell, wie ich finde. Eventuell ja auf der einen Seite mit dem neuen Coach, Riera schon, und auf der anderen Seite ein sich aufbäumendes Bayer Leverkusen.
Die ja dann möglicherweise das Tor mehr schießen können, was sie gestern nicht kassiert haben. Also ein
kleiner Seitenblick noch aus Leverkusener Sicht, auch wenn wir das ja wahrscheinlich nachher in den Fakten haben, aber es war ja sowieso ein Leverkusener Spieltag. Also nicht nur Leverkusen selbst hat brilliert, auch die ehemaligen Leverkusener Kai Havertz als Comebacker und Florian Wirtz hatten einen sehr guten Spieltag gestern. Auch wichtig übrigens aus deutscher Sicht und aus der Sicht von Julian Nagelsmann. Also das war, alle, die es mit Leverkusen halten und mit ein bisschen Fußballromantik, die konnten gestern mit der Zunge schnalzen.
Alle, die es mit Dortmund halten, sind gestern sicherlich entweder enttäuscht, haben den Fernseher ausgemacht oder sind enttäuscht aus dem Stadion gegangen, denn man verliert gegen Inter Mailand 0-2. Das bedeutet Mission failed. BVB verliert sein letztes Ligaspiel und muss ebenfalls in die Playoffs und ein bisschen nachsitzen. In Summe ein sehr zähes Spiel, aber Guirassy ließ noch in der ersten Hälfte die Riesenchance auf die Führung liegen. Am Ende sorgten ein schöner Freistoß von Di Marco und ein Duseltor von Diouf für den Auswärtssieg der Italiener. Was sagen wir denn zu Borussia Dortmund?
Kannst du bitte nochmal Dusel, Di Marco und Diouf sagen? Das ist ja ein Zungenbrecher, das ist ja fantastisch.
Oder? Dusel, Di Marco und Diouf. Briefings?
Solche Briefings. Der Fußball schreibt Dusel, die besten Diouf. Briefings. Dusel, Di Marco und Diouf drücken Dortmund in die Dauerkrise.
Ich glaube, man hat bei diesem Spiel alles gesehen, was Borussia Dortmund aktuell ausmacht und wie sie auch besprochen werden. Ne? Also in diesen physischen Statistiken waren sie komplett überlegen. Also sie sind mehr gelaufen, haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Also das, was Niko Kovac in diesen Verein getragen hat, haben wir am gestrigen Abend gesehen. Aber all das, was er aus dieser Mannschaft rausgesaugt hat, auch. Nämlich jede Leichtigkeit ist flöten gegangen. Es gab in diesen 90 Minuten Fußball 2 Schüsse aufs Tor von Borussia Dortmund. Und das ist natürlich schon etwas, ja, wo die geneigte BVB-Seele sagt, diese Art von Fußball, mit der können wir einfach nichts anfangen. Also das hat nichts mit Dominanz zu tun. Das ist Fußball ausschließlich arbeiten, das ist nicht begeistern. Und ich habe mich ja zumindest ganz, ganz, ganz lange immer an diesem Narrativ festgehalten, naja, aber wenn er doch erstmal hier den Fabio Silva endlich in die Startelf packt und dann zusammen mit Guirassy und die ergänzen sich doch super und dann hast du Bayern noch, der dann die Tiefe und Fabio Silva irgendwie 1-1 und dann Guirassy mit dem Rücken zum Tor. Ich rede mir das halt die ganze Zeit schön.
Klingt auch extrem kompliziert. Also als,
nö,
wenn du dann abends im Bett liegst und an Borussia Dortmund denkst und das ist sehr viel, das ist auch sehr viel Konjunktiv.
Ja, absolut.
Und darin steckt aber schon das große Problem dieser Mannschaft in der Offensive. Die Sportbild hat unter der Woche einen großen Artikel gebracht, der hieß die sieben Baustellen oder die sieben großen Fragen beim BVB. Und eine davon ist das Flügelspiel. Und da habe ich etwas gelesen, das ich gar nicht wusste. Niko Kovac und die Mannschaft haben sich vor der Saison darauf geeinigt, dass es eine aktive Abkehr auch in der Kaderplanung gibt vom klassischen Flügelspieler, der ja die BVB-DNA über Jahre geprägt hat. Und aus diesem Kreis dieser Flügelspieler gab es ja auch immer die teuersten Transfers. Also wir erinnern uns an Pulisic, an Jadon Sancho zum Schluss jetzt oder zuletzt. Bino Gittens für 60 Millionen nach Chelsea. Sie hatten immer wahnsinnig gute, wahnsinnig spannende, sehr, sehr, wie sagt man, naja, also wirklich so Zauberfüße. Sie hatten einfach fantastische Flügelstürmer und dann diese aktive Abkehr davon und zu sagen, okay, wir kommen jetzt halt klassisch über den Schienenspieler, davon haben wir aber eigentlich auch nicht genug und vorne spielen dann halt eher 2 offensive Mittelfeldspieler oder 2 Stürmer in dieser Dreierkonstellation. Mal ist es Adeyemi, Bayer, Guirassy, jetzt ist es Fabio Silva, Bayer, Guirassy gewesen. Und dann stehen sich sehr viel Spieler im Zentrum auf den Füßen und darin liegt ja auch das, was Lena beschrieben hat, darin liegt ja auch diese fehlende Leichtigkeit begründet. Also da geht viel verloren, wenn du dieses Flagrante über den Flügel einfach nicht mehr hast.
Und diese Zauberfüße können ja tatsächlich auch als Zündstoff dienen, um ein Stadion etwaig anzuzünden, ne? Also wenn dann eben ein 1-gegen-1-Spieler wie Jadon Sancho anfängt ins Dribbling,
ein Heißsporn,
ja, anfängt ins Dribbling zu gehen und den ersten aussteigen lässt, den zweiten aussteigen lässt, so, da merkst du ja, da geht ein Raunen durchs Stadion. Ja. Das ist doch das, was Spaß macht. Das ist doch das, warum wir ins Stadion auch gehen, weil wir uns verzaubern lassen wollen. Und davon ist aktuell beim BVB halt so gar nichts da, weil sowohl Maxi Bayer oder Adeyemi, die dann da irgendwie offensiv ja noch die ehesten sind, die sowas wie Flügelspieler oder 1-gegen-1-Spieler sind. Das sind halt Leute, die können halt limitiert Fußball spielen, aber sehr schnell rennen. Damit wirst du halt niemanden anzünden können, niemanden.
Ich würde es fast noch ein bisschen drastischer ausdrücken. Ich glaube, dass die durchaus hin und wieder mal Highlight-Erfolge in der Champions League und der Tabellenplatz 2 ein bisschen tatsächlich übertünchen, wie limitiert der Kader eigentlich ist. Also meiner Meinung nach holt Niko Kovac noch mehr aus dem BVB-Kader heraus aktuell, als letztlich drinsteckt. Und ich möchte nur mal einen Satz, den mir mein Nachbar, oder zwei Sätze, die mir mein Nachbar Nils geschickt hat, mit reinbringen. Dass wir Zweiter in der Bundesliga sind, zeigt lediglich, auf welch schlechtem Niveau die deutsche Liga mittlerweile ist. Einen Punkt vor Karabakh und 2 Punkte vor Bodø/Glimt. Und da steckt natürlich auch viel Wahrheit drin.
Und die 3 Siege, die der BVB in dieser Ligaphase geholt hat, waren gegen Athletic Bilbao, Kopenhagen und Villarreal, alle 3 Mannschaften ausgeschieden. Also das zeigt dann eben auch, dass dafür reicht es halt, ne?
Ja. Es ist ein großes Vakuum an Flamboyanz, das muss man einfach sagen. Mir fehlt da der alte BVB ein bisschen und sie müssen mal gucken, dass sie sich da im Sommer auch nochmal neu aufstellen. Im Moment, sage ich mal, das Fazit ist so ein bisschen Borussia Dortmund in 2026, sehr viel Magie, sehr wenig Magie.
Ja, also und wenig Fußball.
Hausmannskost, also so viel, verstehst du, Mike?
Ja, habe ich schon verstanden, danke. Schauen wir nach Eindhoven. Dort hatte der FC Bayern sein letztes Gastspiel, gewann das mit 2:1. Es war ein Arbeitssieg, so viel kann man sagen. Und Harry Kane entscheidet das Spiel mal wieder für die Bayern. Musiala feiert sein Startelf-Comeback, konnte direkt treffen. Große Freude. Die Bayern beenden die Ligaphase damit auf Platz 2. Für Bayern natürlich auch große Freude, denn das bedeutet, dass sie ab sofort immer Heimrecht im Rückspiel haben. Spannend ist natürlich die Konstellation jetzt. Mögliche Gegner für das Achtelfinale sind Atalanta, Leverkusen, Dortmund und Piräus. Gut möglich also, dass wir ein deutsch-deutsches Achtelfinale erleben. Wir haben sogar die Chance, ein deutsch-deutsches Playoff zu erleben. Also,
ist das nicht
das
toll?
Wird toll.
Die haben alle so schlecht gespielt, bis auf die Bayern, dass sie erst in den Playoffs Leverkusen und Dortmund sich gegenseitig rauskegeln. Und dann trifft der Sieger auch noch auf den FC Bayern. Und das ist doch wirklich, da kann man doch sagen, auch Opfer unter den Deutschen. Aber ich wollte noch mal, bevor es hier um die Bayern geht und um den Comebacker Musiala, für den es mich besonders freut, einen Blick auf die Aufstellung von PSV Eindhoven. Da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Als kurz bevor es losging, kurz vor Anpfiff, man sah die Aufstellung, ich dachte, ach toll, der Perisic spielt mit Ende 60 auch noch Champions League. Das ist etwas, was mir sehr gut gefallen hat.
Und lustig, den gleichen Gedanken hatte ich auch.
Der ewige Perisic ist immer noch am Start. Fantastisch. Ja. Und der zweite Blick. Wir haben über Malik Tillmann, den Doppeltorschützen von Leverkusen, schon gesprochen. Der kam ja vor der Saison von der PSV Eindhoven nach Leverkusen. Und wie hat PSV den ersetzt in der Offensive? Durch Till und Mann. Die wollen sich doch verscheißern, die Holländer. Was ist denn da passiert?
Ja, sehr schön.
Und keiner hat es gemerkt bisher. Ich bin da was Großem auf der Spur.
Ja, wir merken das, wir merken das.
Pass auf, ich stelle nur Fragen.
Soll ich mal ein bisschen Schärfe hier reinbringen?
Bitte.
Und mal kurz nach der Niederlage in Augsburg und den ja vorher auch sehr ruckeligen Auftritten hier so eine latent aufkommende Bayern-Krise reinbringen, nach dem nur Arbeitssieg gegen PSV, einfach nur, weil ich es kann.
Das war das sechste Spiel in 17 Tagen für die Bayern, das verdammte sechste Spiel in 17 Tagen, und wenn Vincent Kompany so ein bisschen den Kader vor dem Spiel gegen Augsburg angeschaut hat mit irgendwie 4 verletzten Außenverteidigern, da hat er Schiss bekommen und hat deshalb vermutlich auch Kane und Olise mal schön auf die Bank beordert, weil ja, es hat ja trotzdem gereicht. Also von daher, sie kamen dann in der zweiten Hälfte rein. Kane hat dann wieder den Siegtreffer erzielt. Und da würde ich schon sagen, einfach wahnsinnig gutes Handwerk vom Trainer, mal wieder zu wissen, wann kann ich meine Topstars draußen lassen, wann müssen sie spielen. Und ich finde auch, also wenn Bayern irgendwas mitreden möchte, was den Titel in der Champions League angeht, dann müssen sie mit diesem Mini-Kader, der ja tatsächlich ist im Vergleich zu all den Premier League-Clubs, die ja 2 Mannschaften aufstellen können, muss er einfach schauen, wie er seine Leute fit hält und auch fit bleiben lässt. Und da wird er an Wechseln nicht dran vorbeikommen.
Schön fand ich, dass diese Mini-Rotation ein paar Fragen beantwortet hat oder ein paar Antworten gegeben hat und auch eine neue Frage gestellt hat. Zum einen die Antwort auf die Frage Karl oder Musiala. Es geht auch zusammen. Das hat das ganz klar gezeigt. Dann, dass ein Urbich, der oft in der Kritik stand als neuer Ersatz, durchaus auch mal ein Spiel gewinnen kann für die Bayern. Kickernote 1 am gestrigen Abend. Also das auch mal ein Spiel, was auch für ihn als jungen Keeper hinter Manuel Neuer so eine Art Brustlöser sein kann. Und dann meine Frage mit Blick auf den Sommer. Wann Tom Bischoff in die Nationalmannschaft?
Eine Frage der Zeit. Vor allen
Schon,
Dingen, wenn
oder?
Er jetzt an, ja, vor allen
Auf
Dingen, wenn
Fall.
Er jetzt, wenn er jetzt halt anfängt, Außenverteidiger zu spielen, was er ja am gestrigen Abend wieder getan hat, diesmal rechts, vorher hat er ja auch mal Linksverteidiger gespielt, und wir wissen ja alle, die Außenverteidigerpositionen bei der deutschen Nationalmannschaft sind rar, zumindest was die Tiefe angeht. Da haben wir ja immer wieder Probleme gehabt in den vergangenen Jahren. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es für Tom Bischoff weitergeht, wenn jetzt Leon Goretzka tatsächlich wechseln sollte. Er hat ja dieses große Zeitinterview gegeben, wo er ja gesagt hat, och, so Ausland, er hat schon das ein oder andere Mal drüber nachgedacht, wäre für seine Persönlichkeitsentwicklung ja nicht ganz so schlecht. Eventuell schielen die Bayern und in Form von Max Eberl auch noch auf eine gute Ablöse für ihn. Also vielleicht bahnt sich da noch was sogar in diesem Januar an. Man weiß es nicht, Atletico
Frage
Madrid.
Frage an die Expertin mit dem Angebot von Atletico. Frage an die Expertin. bei dem kleinen Kader, wir haben gerade schon drüber gesprochen, würdest du das Risiko eingehen, auch wenn du jetzt Geld für Goretzka bekommst, aber würdest du einen Goretzka, der zumindest auch einen Pavlovic ersetzen kann, der mal einen Kimmich dubeln kann, der jemand ist, der sozusagen auf allen Mittelfeldpositionen auch aushelfen kann, würdest du für die Millionen jetzt diesen kleinen Kader noch mehr verschlanken und Goretzka im Januar gehen lassen? Oder ist das nicht ein Wabonspiel, das am Ende den Bayern extrem auf die Füße fallen kann?
Es kann ihnen natürlich auf die Füße fallen, aber die Antwort, die ich dir darauf geben würde, wäre Rafael Guerreiro und eben Tom Bischoff. Beide können auch in der Zentrale noch spielen. Das heißt, du hast da schon Möglichkeiten. Sogar Konrad Leimer könnte auch noch in der Zentrale spielen. Also du hast sehr, sehr viele polyvalente Spieler, was für einen Minikader natürlich unglaublich smart ist, weil du eigentlich immer mal wieder rumsetzen kannst. Und die Art, wie Vincent Kompany spielt, ist ja sowieso unabhängig von jeder Position. Also eigentlich ist der Harry Kane auch Sechser. Also von daher ist das egal, aber ich gebe dir recht, qua Personal wäre das vielleicht ein Müh zu viel, aber wenn Atletico jetzt kommt und sagt, wir geben euch noch keine Ahnung wie viel, 20 Millionen für ihn, ey, ich würde es mir überlegen, ganz ehrlich.
Vor allen Dingen ist Leon Goretzka, den die Sportbild als, die Sportbild hat was Interessantes gemacht, die hat eine Tabelle aufgemacht, wer was bei Bayern in der Kabine zu sagen hat, also so eine Hierarchietabelle. Und da ist er immerhin noch auf Platz 10 gelandet. Und trotzdem hat man so das Gefühl, wenn du einen loswerden könntest in dem Kader, dann ist Leon Goretzka der Expendable des FC Bayern momentan.
Wir halten auf jeden Fall fest, die Bayern sind tatsächlich die mit der deutschen Brille betrachtet mal wieder die beste Performance in der Champions League und vor allen Dingen die stabilste Performance in der Champions League abgeliefert haben. Sie beschließen diese Liga-Phase auf Platz 2 und können dementsprechend die einzige Champions League-Niederlage, die sie bekommen haben, gegen den FC Arsenal, nämlich also tatsächlich erst im Finale kassieren oder sich dafür revanchieren. Aber auf jeden Fall, diese beiden Teams können erst im Finale zusammen wieder aufeinandertreffen. Wir kümmern uns gleich um Benfica gegen Real Madrid, das Spiel der Spiele über Fakten der Champions League und wählen natürlich die Ingrid der Woche. Alles das nach dieser Unterbrechung.
Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed. Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed.
Fantastisch. Fantastisch, möchte ich sagen. In der Tat, es geht jetzt zu Indeed. Und ich sag mal so, man stelle sich jetzt mal Folgendes vor. Also Lukas Vogelsang beispielsweise bewirbt sich jetzt als Rechtsverteidiger für die Ingrid der Woche. Oder Lena Kassel, um auf der Sechserposition bei Borussia Dortmund für mehr Stabilität zu sorgen.
Was ja ein klassisches Job-Angebot wäre.
Absolut. Und das wäre ja vor allen Dingen etwas gewesen, wo man sich früher hätte mühsam hinsetzen müssen und erstmal, sehr geehrter Herr Ricken, ich bin Lena Kassel, ich möchte so, also man musste erstmal Bewerbungen schreiben und erstmal rausgucken, wer ist denn überhaupt der Ansprechpartner und wie schreibe ich überhaupt, mein Gott, und mein Zeugnis mit reinlegen. Heute macht man das dank Indeed natürlich komplett anders.
Und ich hätte natürlich direkt auf meiner Indeed-Page ein Highlight-Reel von mir hochladen können, wo er sehen würde, dass ich ja wesentlich besser irgendwie den Sechserverbund zusammenhalten kann als ein Matcher und Joe Bellingham zusammen.
So.
Und das wäre ja ganz einfach gewesen, weil ich ja einfach ein Profil hätte bei Indeed, wo man ja Fotos und so weiter und Videos und Dateien anhängen kann und all sowas. Und da hätte er sich einfach durchklicken können und hätte da gedacht, meine Güte, also die Lena Kassel... lecker.
Die holen wir jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Profil erstellen, Lebenslauf hochladen und super easy passende Jobs finden. So einfach geht das mit Indeed. Das ist ja die größte Plattform weltweit mit Millionen aktueller Stellenanzeigen. Indeed ist dazu kostenlos und einfach zu bedienen. Außerdem gibt's eine Arbeitgeberbewertung. Du kannst also dann, Lena, auch gleich sehen, ist Borussia Dortmund ein guter Arbeitgeber oder ein schlechter Arbeitgeber? Sind die nett oder sind die streng oder whatever? Oder lassen die auch mal laufen? Ne? Das kannst du dann alles darin sehen und dich dann entscheiden, ob du wirklich zu Borussia Dortmund gehen möchtest. Gehaltsinformationen gibt's auch schon und Indeed unterstützt euch dabei, den passenden Job und Arbeitgeber für eure Zukunft zu finden. Alles also super easy. Schaut mal nach unter de.indeed.com/Eintracht. de.indeed.com/Eintracht.
Das war die Werbepause mit Indeed. Weiter geht's mit Champions League.
So, und dann sind wir angekommen in dieser Kategorie. Das Spiel der Woche. Benfica Lissabon gegen Real Madrid. 4-2 endet dieses Spiel. Es ist ein unfassbares Spiel gewesen. Benfica musste das gestrige Spiel gegen Real gewinnen, um noch eine Chance auf die Playoffs zu haben. Jetzt passiert Folgendes. Kurz nach Wiederanpfiff gingen die Portugiesen mit 3-2 in Führung und waren dann fest im Gedanken, dass das auch reicht. Ich weiß nicht, ob ihr den wirklich verzweifelten Kommentator mitbekommen hat, der also von den 7 Minuten Nachspielzeit ungefähr 5 Minuten erzählt hat, Leute, die wissen das gar nicht. Die wissen gar nicht, dass sie noch, die wissen nicht, dass sie noch ein Tor brauchen.
Und Trubi weiß es auch nicht. Trubi weiß es auch nicht.
In Minute 5 haben sie gemerkt, Mensch, wir müssen ja noch ein Tor schießen. Nichts leichter als das. Es gab noch einen Freistoß und Keeper Trubin ist mit nach vorne gekommen und hat tatsächlich dieses 4-2 selber geköpft in der Nachspielzeit. 4-2, damit ging's in die Playoffs und noch viel schlimmer für Real, die sind damit nicht direkt qualifiziert. Auch die müssen in die Playoffs. Was ein Wahnsinnsspiel.
Die letzte Aktion dieser ellenlangen Gruppenphase und mit dieser letzten Aktion köpft ja Trubin nicht nur Benfica weiter, sondern Olympique Marseille auch noch von diesem 24. Rang. Es ist irre. Ich habe euch mal 2 Zitate aus dem Live-Kommentar mitgebracht, die widerspiegeln, was da los war in dieser Nachspielzeit, in dieser Schlussphase dieses Spiels. Darin steckt der ganze Wahnsinn. 90+6 nach Sie wissen es nicht. Trubin weiß es nicht. Kommt der Wahnsinnssatz. Das ist hier vercoacht. Das ist hier vercoacht von José Mourinho. 90+8. Es ist schon wieder Magie. Es ist Mourinho-Magie.
Und pass auf. Ich glaube ja, das ist so ein bisschen der umgekehrte Thomas Müller-Stolper-Trick beim Freistoß. Weil José Mourinho hat tatsächlich in der 93, also José Mourinho, es gibt keinen Trainer, der so viele Titel geholt hat, der so erfahren ist und der Real Madrid besser kennt. José Mourinho wechselt in der 93. Minute seinen Top-Torjäger aus und bringt einen Defensivspieler. Dann kommt dieses Zitat, Sie wissen es nicht, Sie wissen es nicht. Trubin, der Torhüter von Benfica, schmeißt sich auch noch auf den Ball, macht Zeitspiel und so weiter und so fort. Was ist, wenn das alles geplant war von José Mourinho, um Verwirrung zu stiften, um dann die eine Chance noch zu haben, via Freistoß, dann mit Trubin doch noch dieses eine Tor zu erzielen. Das, also der umgekehrte Slapstick-Freistoß-Thomas-Müller-Fall, ja, nur in Mourinho gedacht. Ja.
Ja.
Also groß gedacht, mit 10 Minuten Anlauf. Aber in dieser Schlussphase gibt es ganz kurz einen Schwenk auf die Tribüne. Und da sitzt Rui Costa und macht ein Gesicht, als hätte man ihm Figos Schweinekopf vor die Füße geworfen. Weil der wusste Bescheid. Anders als vermeintlich die Bank. Anders als Trubin selbst. Rui Costa wusste, wir brauchen noch das Tor. Und dann geht es in diese irre Schlussphase, in der es ja auch noch 2 rote Karten gab. Für Asensio und Rodrigo. Also was ein Wahnsinn. Alles, was Fußball dann immer wieder zu dem macht, was es ist, zu diesem Spiel, das wir lieben, kondensiert auf die letzten 7 Minuten oder 8 Minuten dieser Nachspielzeit. Wie schön, dass diese ja dann, dass diese Gruppenphase, die durchaus ihre systemimmanenten Längen hatte, mit so einem Kracher enden kann.
Ja, und man geht ja auch aus dem Spiel, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich ging aus dem BVB-Spiel raus, total genervt, fast schon sauer. Und dann kommt eben diese eine Szene, du erlebst diese 5 Minuten Nachspielzeit noch mit, also von den 7 habe ich 5 miterlebt. Und danach bist du wieder versöhnt mit dem Fußball.
Derjenige, der sich diese Ligaphase in der Champions League ausgedacht hat, der hat sich diese letzten 5 Minuten in Lissabon angeschaut und hat sich die Hände gerieben und hat gesagt, da! Siehst du, genau deshalb haben wir das jetzt so gemacht und das war ja vor dem 8. Spieltag eine Partie, wo man sich die so angeguckt hat und dachte, ja, naja, Neapel gegen Chelsea, Manchester City gegen Galatasaray, da wird ja sicherlich mehr los sein. Und plötzlich bekommt ein Spiel, was eigentlich unwichtig erschien, eine unglaubliche Bedeutung durch diese Reform, durch die Ligaphase. Und das ist schon etwas, was sehr, sehr besonders ist. Und das kann man dann eben auch am Beispiel Real Madrid sehen, die vor diesem achten Spieltag auf Platz 3 standen, sicher in dem Achtelfinale schienen und dann nach diesem achten Spieltag auf Platz 9 stehen.
Und das war mein Gefühl die ganze Zeit aber schon. Also ohne zu wissen, dass es am Ende in dieser 98. Minute in Lissabon kulminiert, aber ich habe die ganze Zeit schon gedacht, wie schlau ist das, dass du einen achten Spieltag hast mit 18 Partien als XXXL-Konferenz und auf nahezu jedem Platz, in nahezu jedem Stadion ging es noch um etwas. Mhm. Sonst plätschert das ja immer, sechster Spieltag, Gruppenphase, dann spielt der Letzte gegen den Vorletzten, das ist alles schon entschieden, man kann nicht mal mehr in die Europa League einziehen und so. Oft sehr langweilig und hier wusstest du zu jeder Zeit, pass auf, wenn jetzt noch ein Tor in Limassol fällt, ja, dann ist was los.
Die einzige Partie, bei der es um nichts mehr ging, glaube ich, am gestrigen Spieltag, war die Partie Arsenal gegen Kairat Almaty. Arsenal war sicher im Achtelfinale und Kairat Almaty war sicher ausgeschieden. Bei allen anderen Partien ging es noch um was. Und das ist doch, ja, das ist aufgegangen, muss man sagen.
Schau mir mal, bevor wir die Fakten und die Ingrid machen, nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Und etwas ist ja dann doch eklatant, wenn man drauf schaut. Aus den Top 8 sind 5 Mannschaften aus England. Das ist irre. Es hätten ja sogar deutlich mehr sein können. Aber Newcastle ist ja durch dieses 1:1 gegen PSG noch rausgefallen. Also, wir haben die 5 Mannschaften aus England: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea und Manchester City. Die einzigen drei Teams, die nicht aus England kommen, sind die Bayern, Barcelona und, Obacht, Sporting Lissabon. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und der eigentliche europäische Hochadel, nämlich Real Madrid, Inter Mailand und Paris Saint-Germain, immerhin das Finale aus der vergangenen Saison, folgen erst auf den Plätzen 9, 10 und 11 und müssen auch in die Playoffs. Das ist schon eine handfeste Überraschung.
Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass Manchester City, Real Madrid und Paris Saint-Germain auch in der vergangenen Saison in die Playoffs mussten. Es kam ja dann übrigens auch zu dieser Partie Manchester City gegen Real Madrid in den Playoffs, wo dann eben Manchester City ausgeschieden ist und gar nicht an der K.O.-Phase teilgenommen hat. Also von daher, das ist jetzt nicht ganz so neu, aber ich gebe dir recht, dass diese Dominanz der Premier League Clubs nochmal angewachsen ist. Ich glaube, in der vergangenen Saison waren es 3 englische Clubs, jetzt sind es 5 und das ist schon eine deutliche Tendenz, die da erkennbar ist. Und ich glaube, es geht da noch nicht mal um diesen platten Spruch, Geld schießt Tore, sondern es geht darum, dass Geld Kaderbreite ermöglicht. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied, auch zu den deutschen Teams. Gestern gegen Inter Mailand, der BVB mit nur 4 Feldspielern auf der Bank. Die Bayern, die Kane und Olise rauslassen müssen in der Startelf, weil sie Belastungssteuerung bei diesem kleinen Kader betreiben müssen. Und umso wichtiger, weil wir eben als deutsche Mannschaften nicht das Geld haben, was die Premier League-Vereine haben, wegen 50+1 und so weiter und so fort, ist der Fokus auf die Nachwuchsförderung. Und auch ein kleiner Kader wie der Bayern kann dann ermöglichen, dass junge Spieler wie in der vergangenen Saison Pavlovic, wie jetzt Lennart Kahl, wirklich auf der größten Bühne sich zeigen können. Und da muss noch viel mehr der Fokus draufgelegt werden. Mike und ich haben unter der Woche im Daily drüber gesprochen, über diese U21-Liga, die jetzt angedacht ist in Deutschland. Wir sehen es als Anfang. Es ist noch nicht das Ende. Es muss über verpflichtende Einsatzzeiten für Jugendspieler gehen im Profikader und so weiter und so fort. Aber das könnte der deutsche Weg sein, wie wir trotzdem weiterhin konkurrenzfähig bleiben.
Dann schauen wir mal auf diese Kategorie. Fakten, Fakten, Fakten. Gute WM-Nachrichten für Deutschland. Sowohl Jamal Musiala als auch Kai Havertz konnten gestern ihr Comeback nach monatelanger Verletzungspause feiern. Und für beide lief das Comeback sehr erfolgreich. Musiala erzielte gegen die PSV den zwischenzeitlichen Führungstreffer. Havertz hingegen brauchte nur 15 Spielminuten für einen Treffer und eine Vorlage. Und wenn wir schon dabei sind, Flo Wirtz hat auch noch sein erstes Champions-League-Tor für Liverpool erzielt.
Was ich schön fand bei The Zone und auch bei allen anderen Übertragungen, man hatte in weiser Voraussicht oben den Spielstand schon dem Comeback von Kai Havertz gewidmet, weil da stand die ganze Zeit Ars gegen Kai. Das fand ich fantastisch. Da wusste man schon, was ist. Also da nochmal Dank, was sagt man immer? Vielen Dank an die Regie.
Die Personalprobleme beim BVB haben einen neuen Höhepunkt erreicht. Gegen Inter hatte Kovac lediglich 6 Bankspieler mit im Gepäck, darunter mit Meier und Ostrinski sogar 2 Torhüter. Das hat es in der laufenden Champions League-Saison auch noch nicht gegeben.
Trotz einer 2:0 Niederlage gegen Manchester City hat Galatasaray Istanbul die Playoffs der Champions League erreicht. Damit übersteht ein türkischer Club zum ersten Mal seit 8 Jahren die Gruppen- bzw. Ligaphase der Königsklasse. Gündoğan und Sané sei Dank.
Durch den Überraschungssieg gegen Real ist Benfica noch auf letzten Drücker in die Playoffs eingezogen. Vor allem für Benfica-Trainer José Mourinho dürfte das ein ganz besonderer Erfolg sein. Für den ehemaligen Coach von Real war es bereits das 6. Aufeinandertreffen mit seiner alten Liebe. Und erst gestern im 6. Anlauf konnte Mourinho das erste Mal gegen Real gewinnen.
Möchte diesem Spiel auch eventuell den Folgentitel widmen. Jubel, Trubin, Weiterkeit.
Ja. Bodø Glimt hat es tatsächlich geschafft. Durch den Auswärtssieg bei Atletico Madrid stehen die Norweger in den Playoffs und haben somit eine reelle Chance aufs Achtelfinale. In der Geschichte der Champions League gelang es bislang erst einem norwegischen Team in die K.O.-Phase der Königsklasse einzuziehen, Rosenborg Trondheim in der Saison 96-97.
Ja, sicherlich die Rosenheim Trondburg. Musst du nicht auch, Mike, du bist lang genug dabei. Musst du nicht immer bei Rosenburg-Trondheim an den Kaiser denken? Ja, sicherlich der Rosenheim-Trondburg. Das ist doch ein geflügeltes Wort. Und eins noch, bevor wir zur nächsten Rubrik gehen. Benfica mit diesem Last-Minute-Sieg, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, gegen Real Madrid hat ja als Belohnung jetzt ein Playoff-Spiel vor der Brust gegen Real Madrid. Ist das nicht toll? Mourinho sehr wahrscheinlich Real Madrid gleich wieder vor der Brust. Das noch als kleine Extra-Belohnung nach diesem Last-Minute-Sieg. Fantastisch.
So, und dann aber alle Augen gerichtet auf die Ingrid der Woche. Zum letzten Mal unsere Lieblingsrubrik. Wir dürfen also hier quasi die Best-of-Startelf für die Liga-Phase komplettieren. Wir haben noch 2 Positionen frei. Eins auf einer Sechser-Position, sage ich jetzt mal, und eins auf der Rechtsverteidiger-Position. Ansonsten sind wir eigentlich mit Anna Berghoff, mit Micky van de Feen, Gabriel Svensson, Vitinha, Hauge, Karl, Odobert und Mbappé ganz gut aufgestellt. Wir wollen ja im 4-2-3-1-System aufstellen und deswegen auch mal jetzt für euch vorgestellt, die unterschiedlichen Spieler, die wir hier in der Vorbereitung bzw. hier im Skript stehen haben. Also wir haben quasi eine Auswahl schon von der Redaktion bekommen. Lena fängt mal an mit Saint-Gilloise.
Ja, ich finde die Auswahl nicht gut. Kann ich jetzt schon mal sagen. Also
wir haben ja vorher schon, ich weiß nicht, wie viel schon mitgeschnitten wurde. Wir sind kurz davor, mich oder Lukas Klünter für den Rechtsverteidiger zu nominieren. Ja, und es wäre richtig. Vollkommen okay. Pass auf, ich nominiere Tom Bischoff als Rechtsverteidiger für unsere Champions League 11. So, was macht ihr jetzt? Ja?
Wir können ja erstmal jetzt so die Namen hier vorlesen, die uns vorgeschlagen worden sind für diese Rechtsverteidigerposition. Wir starten, wie von dir angesprochen, Mike, mit Anan Kalalili von Union Saint-Gilloise in einem weitestgehend unspektakulären Spiel. Jaha, deshalb gehört er auch nicht vorgeschlagen, aber ist ein anderes Thema, sorry. Woher kam das denn? Hups. Erzielte der Israeli den einzigen Treffer der Partie? Für die Playoffs reicht es am Ende? Ja, trotzdem nicht. Deshalb interessiert es auch niemanden. Aber mit ihm hätten wir unseren Rechtsverteidiger gefunden. Ja. Steht hier. Ja, das ist der einzige richtig. Grund.
Na dann, ja. Ich finde hier zumindest als Spieler von Bodø Glimt, die ja doch dann eine der absoluten Überraschungen dieser Champions League Gruppenphase waren, Fredrik Sjöfold von Bodø Glimt, eine Alternative für die Rechtsverteidigerposition, er hat sich zumindest qualifiziert, könnte auch Fredrik Sjöfold sein. Der 22-jährige Norweger erzielte für den Bodø Glimt den brutal wichtigen Ausgleich und machte den Einzug in die Playoffs so erst möglich. Was auch für ihn spricht, er hatte am Morgen Cornflakes.
Sprechen wir über Paphos, sprechen wir über Bruno Felipe, auch er ist rechter Verteidiger beim 4:1-Sieg gegen Slavia Prag, erwischte Bruno einen fantastischen Abend, der Brasilianer wies eine 100%ige Zweikampfquote auf und erzielte auch noch einen Treffer.
Was für Bruno Felipe spricht, Lukas Vogelsang war vor 20 Jahren mal in Paphos im Urlaub.
Ja.
Gott, oh Gott.
Ich möchte, bevor wir zu den defensiven Mittelfeldspielern kommen, die wir auch noch brauchen, also einen, ich habe mich ja nochmal auf die Suche begeben. Deshalb bin ich ja ein bisschen später hier in unsere Aufnahme gekommen, weil ich auf die Liste geguckt habe und dachte, das kann nicht die Auswahl unserer Rechtsverteidiger sein. Und ich habe dann nochmal geguckt, na, wen könnten wir denn nehmen? Welche Geschichte wäre denn noch gut? Und ich bin auf einen Namen gekommen, wo ich sage, wo ich mich auch noch ein bisschen von dem Namen habe leiten lassen, wo ich dachte, wenn ich jetzt eine Elf habe und mein Rechtsverteidiger würde heißen Ivan Fresneda, dann würde ich doch sagen, ach, also ein Rechtsverteidiger, der Fresneda heißt und seine Gegner auffrisst, finde ich nicht so verkehrt. Und er ist der Rechtsverteidiger von Sporting Lissabon, die wir ja auch als einer der Überraschungsmannschaften in der Top 8 sehen und der tatsächlich in jedem Champions-League-Spiel gespielt hat, einer der Stammspieler war in dieser Überraschungsmannschaft, und dementsprechend schmeiße ich ihn noch neben Lukas Vogelsang in den Ring.
Also mich hast du überzeugt.
Ich finde die Idee Tom Bischoff von Lukas noch sehr, sehr gut. Wir brauchen ja Rechtsverteidiger, gute Rechtsverteidiger in der Nationalmannschaft. Vielleicht können wir ihn damit ein bisschen jinxen oder in irgendeiner Form motivieren. Also den würde ich auch noch mit ein.
Lena, ich finde, Lena ist ja auch ein bisschen meine persönliche Ingrid. Du darfst entscheiden.
Ach, okay, doch, entscheide. Dann
Fresneda gehe ich auch mit, weil den finde ich schon länger gut. Vor allen Dingen, weil im Briefing gleich auch noch Hetze kommt, und für Hetze ist kein Platz. In diesen Zeiten ist für Hetze kein Platz, auch nicht in diesem Podcast. Deswegen können wir Fresneda gerne nehmen.
Okay, das Schöne ist, Lukas, und jetzt schließt sich der Kreis, ich kann mich daran erinnern, dass du in der vergangenen Folge, die wir aufgenommen haben, Odobert vorgeschlagen hast. Ja, und das ist unsere rechte Seite. Fresneda im Verbund mit Odobert. Das ist doch herrlich.
Also ich sehe
da was ganz Großes aufkommen. Grüße an Borussia Dortmund.
Also bei Micky samstags auf dem Knacki in Castrop-Rauxel heißen die auch nicht anders.
So.
Schauen wir uns das defensive Mittelfeld an. Alexander Stankovic beispielsweise, der spielt beim FC Brügge. Nach dem 3:0-Sieg gegen Marseille wurde Stankovic zum Man of the Match gewählt. Brillieren konnte er mit einem Treffer und einer Vorlage. Sein Vater Dejan konnte die Champions League übrigens 2010 mit Inter Mailand gewinnen.
Das ist der dieses Weitschusstor gegen Manuel Neuer erzielt hat. Erinnert ihr euch, als Manuel Neuer zu weit aus dem Tor kommt, hat Stankovic doch diese Direktabnahme verwandelt. Fantastischer Fußballer, aber allein wegen des Vaters können wir ihn, oder des Vaters wegen, können wir ihn nicht nehmen, finde ich. Zudem sich Alexis McAllister, der blondeste Argentinier aller Zeiten, beim 3:0-Sieg gegen Marseille in bestechender Form zeigte. So, einen Angriff nach dem nächsten brachte er ins Rollen. Ein Doppelpack konnte er auch noch erzielen. Das wäre mein Favorit. Alexis McAllister, einer von Messis Bodyguards, ist einer meiner Lieblingsspieler bei Liverpool. Ich wäre sofort dabei.
Ich auch. Und vor allen Dingen einen Weltmeister in unserer Elf zu haben, auch nicht verkehrt. Also von daher, der letzte, den wir hier noch haben, den hast du ja schon angesprochen, Lukas, das ist Santiago Hetze, defensives Mittelfeld bei Olympiakos Piräus zu guter Letzt. Der Argentinier erzielt in Amsterdam den späten Siegtreffer und sicherte den Griechen somit die Playoff-Teilnahme.
So ist das. Also, dann müssen wir jetzt, wie gesagt, zwei Positionen noch festlegen. Wenn ich euch richtig verstanden habe, sind wir auf jeden Fall, was das defensive Mittelfeld angeht, für Alexis McAllister, korrekt?
Ja,
und Fresneda. Ja.
Und Fresneda.
Fresneda für rechts.
Ja.
Ja. So. Damit kann man doch Titel gewinnen.
Das ist eine fantastische Mannschaft. Dann letzter Satz noch zu Mbappé, weil wir es nicht mal in den Fakten hatten. 13 Tore in der Gruppenphase.
Frage an euch. Wer hält den Rekord für die meisten Tore in der Champions League?
Das ist doch insgesamt? Aber das weiß ja sogar ich.
Ja, wie viel? Ja, weil ich es heute im Daily gesagt habe. Deshalb weißt du das. Lukas?
Ja, Cristiano Ronaldo, oder?
Wie viele Tore?
143.
Nein, also in einer Champions-League-Saison.
Ach so, in einer Champions-League-Saison. Warte mal, Gott, 18, 143. Oder?
Es waren 17 und dementsprechend, wenn man jetzt sieht, ne, Mbappé ist schon bei 13.
Was ein Quatsch, ey.
Ja. Aber Mbappé
17?
Genau, und Mbappé
pass auf, dann
ist ihm
ich
also
noch
auf den Fersen.
Bevor ich jetzt los muss, weil das ist untergegangen vorhin, das hatte ich mir als Notiz noch. Der Name ist gefallen, als es vorhin um die deutschen Clubs geht. Wisst ihr, wer der Bundesliga-Spieler, und das machen wir bei MML Montag nochmal mit Micky, der Bundesliga-Spieler mit den meisten Followern auf Instagram ist? Wir haben über ihn schon gesprochen heute.
Jamal Musiala?
Nee, man kommt nicht drauf. Aber es erklärt Goretzka. Sich allein aus seiner Vereinsvergangenheit. Der hat die alle mitgebracht aus Spanien.
Ah.
Lukas Vasquez hat 22,9 Millionen Follower auf Instagram und verdrängt damit den ewigen Harry Kane auf Platz 2, der irgendwie knapp 18 Millionen hat. Ist das nicht irre? Das gebe ich euch jetzt als Fun Fact an die Hand und verabschiede mich aus dieser lockeren Plauderei, spiele jetzt noch ein paar Diagonalbälle auf meinen Kumpel Hetze und wir hören uns dann, wenn es wieder heißt Fußball MML, die Königsklasse.
Genau, präsentiert von Indeed. Vielen Dank an Indeed. Ihr merkt schon, Lukas macht den Mickey und sagt so Sätze wie, bevor ich jetzt los muss. Das ist nicht mehr mein MML. Lena, vielen Dank auch dir.
Ja, danke. Tschüss. Ja, Mai. Tschüss.
Und bis die Tage. Gut, tschüss.
Sicherlich Rosenheim-Trondburg.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.